Reflect. Digitale Schmiedegespräche mit dem Florian Wieser.
Danke, Dominik. Heute ist der Podcast in Hochdeutsch, weil ich habe Andreas Schäfer bei mir als Gast beim digitalen Kamingespräch. Und er ist deutscher Schriftsteller und freier Autor und lebt in Berlin mit seiner Familie. Andreas und ich kennen uns vom Schloss Werdenberg im schönen Schweizer Rheintal, wo seine Frau Mirella eine jährliche Schlossmediale verantwortet und veranstaltet und meine Frau Niki 5 Jahre lang den Aufbau des Schlosses als Kulturort mitverantwortet und in diversen Rollen mitbegleitet hat. Und an der letztjährigen Schlossmediale haben wir ein gutes Glas Wein getrunken und uns besser kennengelernt und ausgetauscht. Und Andreas hat mir erzählt, dass er nach dem Studium der Germanistik und Religionswissenschaften in Frankfurt, Main, Kassel und Berlin seit Ende der 90er Theaterkritiker und Kulturreporter für die Berliner Zeitung und den Tagesspiegel war. Und seit 2010 ist er Schriftsteller und freier Autor und ist jetzt an seinem 4. Roman. Und für seine 3 ersten Romane hat er diverse Preise bekommen und stand auf Shortlists und Bestenlisten, unter anderem vom SWR. Und aktuell ist er auch in Zürich aktiv mit seinem Libretto Die Schneekönigin zur Komposition von David Philipp Hefti in der Tonhalle und uraufgeführt wird diesen Dezember 2018. Er schreibt auch Artikel und Essays für meine Lieblingszeitung, nämlich Die Zeit, und ist als Schreibcoach neuerdings tätig. Und mit dieser Tätigkeit geht er auch seinen griechischen Wurzeln nach und startet mit einer Schreibworkshop-Woche auf der griechischen Insel Ägina.
Hallo Andreas, schön, dass du
da bist. Hallo Flo. Danke für die Einladung.
Ja, gerne.
Dabei zu sein.
Freue mich sehr, weil ich bin ja gespannt, weil wortgewandt oder mit Schrift oder eben mit Sprache umgehen können, bin gespannt, wie dieses Gespräch wird. Willst du schnell was zu dir sagen, Andreas, was du so machst, wo du herkommst, was du vielleicht gerade Projekte eben schon hinter dir hast, dass wir ein bisschen dich kennenlernen?
Ja, gern. Also, mein Name ist, wie du gesagt hast, Andreas Schäfer. Ich bin Schriftsteller und Journalist. Ich wohne in Berlin und, wie du gesagt hast, kennen wir uns aus der Schweiz im Schloss Werdenberg, das meine Frau Mirella Weingarten da künstlerisch betreut, und so bin ich auch öfter in der Schweiz und so sind wir uns begegnet. Ich habe bis jetzt 3 Romane veröffentlicht, habe 20 Jahre für Berliner Zeitung geschrieben, auch als Journalist, als Kulturjournalist, vor allem als Theaterkritiker und als Literaturkritiker und als Kulturreporter, nennt man das wohl. Seit einigen Jahren bin ich jetzt ganz frei und schreibe an meinem 4. Roman und habe da im letzten Jahr dazwischen geschoben ein Libretto für die Tonhalle in Zürich. Das wird Ende des Jahres uraufgeführt.
Ja, sag mal, weil mich interessiert das schon, das mit dem Anfangen, diese Writing-Routine, was man da alles für Sachen lesen kann und googeln kann, aber wie geht's dir mit dem Schreiben eben? Ist ein Unterschied zwischen irgendwie Buchschreiben oder Artikel schreiben, das Staccato, das man da manchmal haben muss, wenn du da sagst, du bist ja eben Theaterkritiker gewesen. Gibt es da Unterschiede irgendwie?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also beim journalistischen Schreiben hast du einfach einen wahnsinnigen Zeitdruck. Und der Zeitdruck, der sieht so aus, zumindest so wie ich gearbeitet habe, bis 3 Uhr muss der Text fertig sein. Und am Morgen setzt du dich hin und dann muss es einfach losgehen. Und dieser Druck, der generiert gewissermaßen dann auch eine gewisse Kreativität, aber der generiert dann auch eine gewisse Form des Schreibens. Das heißt, weil du nur so und so viel Zeit hast und in der Zeit, weiß ich nicht, 150 Zeilen schreiben musst, bist du ja, wie soll ich sagen, schreibst du eigentlich in immer ähnlichen Argumentationsfiguren. Ja, du fängst oft, nicht immer gleich natürlich an, aber es gibt bestimmte Einstiegsmöglichkeiten. Entweder du fängst szenisch an oder du fängst mit einer Theorie an oder mit was Allgemeinem und so. Also das ist aber eben nicht unendlich. Das sind immer Variationen. Beim literarischen Schreiben fängst du eigentlich jedes Mal bei Null an. Auch wenn du schon mehrere Bücher geschrieben hast, fängst du eigentlich immer bei Null los. Und gibt gibt da mehr oder weniger so Inkubationszeiten. Du hast eine Idee, dann bist du aufgewühlt und denkst, ja, das ist was. Und dann gibt es die ersten Szenen oder Bilder, die sich in deinem Kopf bilden. Und dann fängst du vielleicht schon an, irgendwelche Skizzen zu machen. Aber das ist jetzt noch nicht das richtige Schreiben. Das sind nur irgendwelche Sachen, die du quasi mit stenografierst aus deinem Kopf, aus der Fantasie mehr oder weniger. Mhm. Und dann verschwinden die Geschichten aber auch wieder. Mhm. Also es ist nicht so, dass man eine, beim journalistischen Schreiben hast du eine, du sagst, du musst das jetzt machen und dann machst du das auch, weil das einfach einen Zeitdruck gibt. Mhm. Beim literarischen Schreiben ist es eher so ein Kommen und Gehen. Also das heißt, bevor man überhaupt anfängt zu schreiben, war eine Idee da, die hat sich angereichert, dann ist sie wieder verschwunden und die muss auch verschwinden, weil es ja um Dringlichkeit geht oder um was Substanzielles. Zumindest versucht man das zumindest immer wieder in deinen Texten zu verhandeln.
Wie meinst du das Substanzielle? Also
nein. Das heißt, naja, man hat ja nicht immer Ideen, die tragfähig sind. Mhm. Ja, das heißt, die Ideen, die kommen ja durch irgendwas. Also die Ideen sind ja auch nicht, die entstehen nicht am Schreibtisch, sondern wenn du unterwegs bist im Leben, die kommen plötzlich. Dann siehst du irgendwas und denkst, wow, da könnte was draus werden. Mhm. So, und das hast du ja, weiß ich nicht, öfter. Oder ich habe das öfter. Und dann muss es verschwinden, um dann wirklich zu verschwinden oder wiederzukommen. Und wenn es dann wiederkommt, dann weißt du schon mal, aha, das hat schon, da gibt es noch eine zweite Seite, die mich fasziniert. Oder das gibt, da fasziniert mich wirklich etwas. Ja, und das war nicht nur der erste Impuls.
Aber ich hatte immer wieder jetzt auch in den Gesprächen mit meinen anderen Gästen das Thema vom Loslassen. Wenn du mir jetzt ja sagst, eben, die verschwinden wieder, das ist doch irgendwie auch der Moment vom Loslassen. Oder, also schreibst du sie nicht auf? Also du lässt sie echt wieder gehen?
Naja, manchmal schreibe ich sie auf. Aber dann sind sie ja nur eine Notiz in meinem Notizbuch. Ja? Und das Notizbuch ist in dem Sinn gar nicht so wichtig für den Schreibprozess, sondern eigentlich nur fürs Kurze, für die Bewegung, für das Körperliche, fürs Aufschreiben. Aber ich nutze das Notizbuch nicht, um, wenn mir nichts einfällt, mal zu gucken, was ich da früher geschrieben habe.
Ah, nett.
Also
okay.
nicht als Inspirationsquelle, sondern wirklich, um es sozusagen zu verkörperlichen, irgendeine Idee, dass die dann Schrift wird, ja? Aber dann lasse ich los, wie du sagst, dann verschwindet es wieder und dann kommt es ganz anders wieder, ja? Oder manchmal auch nicht, aber wenn es wieder kommt, dann nehme ich es ernst, ja?
Und die Angst, dass es nicht mehr kommt? Boah, ich hätte ja, also ich kenne das selber, also wenn ich so Ideen habe oder Formulierungen, ich nenne es immer eigentlich so, also ich habe das vor allem am Morgen, so diese Downloads, die da kommen, da werde ich wahnsinnig, wenn ich es nicht aufschreibe, weil das Zeug kommt bei mir echt dann nimmer. Und okay, es sind nicht immer Tasks, manchmal sind sie auch eben Formulierungen für eine, weiß ich nicht, oder Argumente für ein Konzept oder so Sachen. Aber das ist echt, ich weiß noch, wie oft, dass ich, wo ich es nicht aufgeschrieben habe, wir haben jetzt sogar, Niki hat so Papier, das in der Dusche funktioniert, organisiert, dass man das aufschreiben kann. Aber also du lässt echt gehen.
Naja, das kommt auch auf die Phase des Schreibens an. Wir sprechen ja jetzt über den Anfang. Ja. Das heißt, wie ein Text, wie ein Buch entsteht. Mhm. Das muss ich gehen lassen, weil es eben entsteht. Ich kann das nur bis zu einem bestimmten Punkt, kann ich sozusagen zusammenzimmern. Ja. Sondern ich muss erst mal gucken. Und das ist ja auch ein geheimnisvoller Vorgang, den ich jetzt zwar vielleicht nacherzählen kann, aber den verstehe ich ja selbst nicht. Was sich dann sozusagen durchpaust oder durchdrückt und aufgeschrieben werden möchte. Ja, also das ist schon so ein langsames Festhalten, dann verschwindet es wieder, dann kommt es zurück. So, wenn du dann aber im Schreiben bist, wenn du im Schreiben bist, dann würde ich dir wirklich raten, alles, was dir durch den Kopf geht, aufzuschreiben. Weil das ist dann wichtig, aber dann bist du sozusagen schon in der Logik des Textes.
Ja.
Und dann in der Logik des Textes assoziierst du auch sozusagen in der Logik des Textes und da ist alles wichtig. Es muss dann nicht alles reinkommen, aber da weiß man nicht, wann man die Sachen vielleicht später noch braucht.
Mhm. Okay.
Ja, also, aber ganz am Anfang hast du recht, geht es auch viel um, auf jeden Fall um die Offenheit. Und um den Dingen Raum geben, sich zu gestalten und die eigene Form zu finden. Ja, da sind wir erst bei diesem Punkt, an dem Punkt angelangt. Und das ist schon was anderes, als wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Projekt umsetzt. Projekt umsetzen, da ist es ja, geht es wirklich auch um Strategien, so zack, 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 und dann kommt der Punkt und der Punkt. Und beim Schreiben ist das immer so eine Art, ein Schritt vorgehen, dann loslassen, dann wird es wieder diffus und dann wird es im nächsten Schritt dafür ein Grad konkreter.
Mhm. Jetzt hast du eben den vierten Roman, wo du dran schreibst. Hat dich für dich denn das Anfangen, wenn das ging jetzt auch nach so wie strukturellen, ähnlich, also das, so geht das, so ist das bei dir zum Beispiel auch, hat sich das verändert? Also ist das Anfangen, weiß ich nicht, einfacher geworden oder eben du hast für dich deine Struktur gefunden? Oder war das gleich immer?
Naja, es hat sich auf der einen Seite ist es ein bisschen komplizierter sogar geworden. Also ich kann gar nicht mehr so, also bei meinem ersten Buch weiß ich noch, da hatte ich eine Idee und dann bin ich auf eine griechische Insel gefahren und habe mich hingesetzt und habe angefangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der erste Tag war, aber ich weiß noch, da habe ich die Schreibmaschine oder den Computer da unterm Arm gehabt und so, zack, jetzt geht's los. Mhm. Also dieses, wo du dann auch durch so eine örtliche Trennung so eine Markierung setzen kannst und wo du dann im Nachhinein weißt, so, da habe ich angefangen und das war am 4. Juni sowieso. Das bei den anderen Büchern ist das leider nicht so sozusagen so einfach feststellbar. Was leichter geworden ist, ist das die eigenen Arbeitsprozesse kennenlernen und vertraut damit werden und denen auch vertrauen. Und eben dann nicht in Panik zu geraten, sondern wenn man mit einer Sache nicht weiterkommt, dann habe ich bestimmte Methoden, dass ich weiß, das passiert heute nicht mehr, ich komme heute nicht weiter, ich muss einfach drüber schlafen. Mhm. Und dann schreibe ich dann irgendwie ein, zwei Sätze auf und das hat schon was Magisches, weil am nächsten Tag hat sich da so eine Zaubertür geöffnet und das, was ich vorher nicht lösen konnte, hat sich mehr oder weniger von allein gelöst.
Mhm. Ich finde halt momentan als Industrialisierungs quasi Kritiker, finde ich, alles wird so maschinell, oder? Also braucht es auch eine Writing-Routine. Aber wie ist das? Also muss ich mich so zwingen?
Ob ich mich zwingen muss?
Ja, muss man sich immer so zwingen, weißt du, dieses, weil du hast ja gesagt, du hast immer, glaube ich, am Morgen 8 bis 12 oder 9 bis 12 hast du immer geschrieben.
Ja.
Eine Zeit lang.
Ja, eine Zeit lang. Also das ist bei mir aber nicht ganz so starr. Und ich würde das auch nicht, dieses Maschinelle, was du sagst, diese Routinen müssen sozusagen atmen. Ja? Dann sind sie aber auch keine Routinen, sondern ich würde das eher als Rhythmen bezeichnen. Mhm. Und ich denke, also ich zumindest, ob das jemand anderes, wie jemand anderes schreibt, weiß ich nicht, aber ich brauche einen Rhythmus. Und ich brauche etwas Wiederkehrendes und das heißt, ich muss dranbleiben.
Ja.
Ob ich jetzt aber von morgens von 9 bis 12 oder am Nachmittag 3-4 Stunden schreibe, das ändert sich. Wichtig ist aber, dass ich eigentlich jeden Tag dass ich an jedem Tag den inneren Schreibraum da die Tür aufmache.
Mhm.
Ja, und das ist schon wichtig.
Mhm.
Und das würde ich sagen, ist meine Routine. Aber du hast natürlich recht. Es besteht die Gefahr des Erstarrens. Oder es kann die Gefahr bestehen des Erstarrens, wenn man immer wieder sozusagen quasi stechuhrhaft immer das Gleiche macht um die gleiche Uhrzeit. Und da habe ich aber so einen Biorhythmus oder so eine eigene eingebaute Bremse oder ein Explosionspotenzial, was dann sagt, nee, jetzt springe ich auf und mach was anderes.
Mhm.
Also wenn es nicht weitergeht, sitze ich nicht 3 Stunden am Tisch und quäle mich so lange, bis es passiert. Also dann merke ich, nee, das hat keinen Sinn, dann lassen wir es für heute.
Nee. Okay.
Aber hinsetzen ist schon wichtig. Das Hinsetzen, das sollte man schon jeden Tag.
Ah ja, sogar das Hinsetzen, das ist zumindest die Routine, den Rhythmus, den braucht es.
Ja, den braucht es, würde ich schon sagen.
Okay.
Aber es braucht auch verschiedene Räumlichkeiten. Also ich arbeite auch als Schreibcoach.
Ja, okay.
Im Wechsel und dann gibt es eine Frau, mit der ich zusammenarbeite, die versucht, ein Buch zu schreiben, aber ist noch sehr am Anfang. Mhm. Und dann hat sie aber auch ihren Alltagskram zu erledigen und andere Sachen, mit denen sie eben Geld verdient. Und da ist es ganz wichtig, dass man sagt, wenn ich schreibe und auch wenn ich gar nicht weiß, was ich schreiben möchte, sondern einfach nur mich erstmal in die Stimmung versetzen möchte, dann nehme ich meinen Computer und gehe von einem Raum in den anderen und setze mich an den Küchentisch oder an einen anderen Schreibtisch oder wo auch immer und da mache ich nur das Schreiben. Ja? Mhm. Und wenn nichts kommt, warte ich dann eben. Aber da passiert dann was, indem man auch gewissermaßen so eine Leere aufbaut oder so einen Raum aufspannt. Ja. Da passieren die Dinge dann. Und dann, wenn du dann aber deine Steuererklärung machst, den bitte an einem anderen Tisch oder
so
in einem Zimmer. Ja.
Okay. Ja, genau, du hast gesagt, dass du jetzt ja eben als Schreibcoach auch unterwegs bist. Wie erlebst du da die Anfänge bei den Menschen? Was sind da so die Themen? Und mich hast du ja auch erlebt. Ich meine, ich war ja auch der totale Rookie. Und,
ja, also die Themen sind, das schwierig ist oft der Übergang von der Idee, die bestechend ist, sagen wir mal, zur Konkretisierung und eine Form zu finden. Ja, und wirklich anzufangen. Und dann, wenn man angefangen hat, dann ein Verhältnis zu dem Anfang zu finden. Also zu sagen, okay, kann ich das weitermachen? Bringt es das? In jedem Text gibt es ja sozusagen Sätze oder Stellen, die stärker sind und andere, die nicht ganz so stark sind. Ja, und also das ist, jeder Text hat ja gewissermaßen so eine Architektur oder wie bei Wärmekameras stelle ich mir das manchmal vor. Es gibt so ganz dichte Stellen, wo man sagt, ja, da ist die Kraft des Textes und es gibt andere Stellen, die so ein bisschen lockerer sind, wo man sagt, das ist eigentlich nicht nötig. Da gucken wir mal weiter, wenn der Text länger ist, ob das stehen bleibt oder nicht. Mhm. Und gerade Leute, die anfangen zu schreiben, die können, das ist meine Erfahrung, das nicht so richtig einschätzen. Oder zumindest fehlt ihnen noch die Erfahrung zu sagen, ja, das ist gut, da gehe ich weiter. Also bei vielen ist es so, dass dann die Zweifel kommen. Mhm. Die Zweifel sind auch gut, aber meine Rolle als Coach ist dann auch da zu sagen, ja, die Zweifel sind gut, die gehören dazu, aber jetzt mach doch trotzdem mal weiter oder lass die nicht so sehr überhand nehmen. Die Geschichte ist gut oder die Geschichte könnte gut werden. Und also da ist auch ein bisschen, ist es auch so an der Seitenlinie stehen und anfeuern.
Mhm. Schon, ne? Ja, sonst würdest du eine Coach heißen, oder? Das Coach gehört dazu.
Ja. Aber es ist natürlich auch unterschiedlich. Es sind ganz verschiedene Problemstellungen oder auch Fragen an mich und meine Rolle ist auch immer wieder unterschiedlich. Also mal ist eine Geschichte schon ziemlich weit und da geht es darum, ein bisschen Ordnung zu schaffen, weil der Autor oder die Autorin, sie haben das Gefühl, sie kommen nicht weiter, irgendwo ist ein Knoten drin. Mhm. Mal ist die Geschichte sehr am Anfang, da geht es darum, erstmal vielleicht so eine Art Urstruktur festzumachen, an der sich dann ihr Text gewissermaßen dann so rhizomartig entfalten kann, größer werden kann. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und mal ist es wirklich auch so, dass jemand sagt, bitte gib mir eine Aufgabe, was muss ich als nächstes tun? Mhm. So, und dann aber natürlich ist der Moment, auf den ich immer hinarbeite und um den es geht, dass dann irgendwann gesagt wird, so, das ist jetzt meine Geschichte, lass mich in Ruhe. Ich weiß jetzt selbst, wie es weitergeht.
Mhm. Ja, genau.
Also im Idealfall werde ich dann ja auch früher oder später abgestoßen und dann vielleicht irgendwann nur
natürlich
noch zurückgeholt.
Ja. Du, sag mal, was hast du das Gefühl, warum eigentlich so viele, also stimmt das überhaupt? Aber ich habe das Gefühl, die Tendenz, es muss ja jeder heute ein Buch schreiben.
Ja, das stimmt.
Erklärst du dir das? Wieso denn? Also, weil wir irgendwie, haben wir das trainiert wegen dem Blogging und diese ganze Schreibkompetenz, meint man jetzt zu haben, nur weil man E-Mails schreiben kann oder Blogs oder wieso kommt denn das?
Ich glaube, das hat weniger mit dem Schreiben zu tun, sondern eher mit der Veränderung des Arbeitsbegriffs. Es müssen ja jetzt eigentlich alle kreativ sein und kreativ werden und letztlich auch agiler arbeiten und in offeneren Strukturen und mit Homeoffice mehr und mehr Freiheit haben und dahinter steckt, glaube ich, so eine Art Idealisierung eines künstlerischen Arbeitsbegriffs. Ja, und der, wir sind alle sozusagen, sitzen in Cafés rum und können arbeiten und das ist alles sozusagen auch so ein bisschen so Lifestyle geworden. Und wenn man so will, der Schatten davon oder die Begleiterscheinung ist, dass wir eben, dass ganz viele auch denken, wir sind eben Künstler, ich bin Künstler und dann will ich eben auch mein eigenes Buch schreiben. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch, das eigene Buchschreiben ist auch Ausdruck einer, sagen wir mal schon, wie man früher gesagt hätte, entfremdeten Arbeitswirklichkeit. Dass viele Menschen sagen, oder so erlebe ich das, ich habe irgendwie dieses künstlerische Bedürfnis, aber in meiner gegenwärtigen Arbeitsrealität bildet sich das nicht ab. Mhm. Aber eigentlich will ich noch mein Buch schreiben. Ja. Und mein Buch schreiben heißt ja irgendwie auch nicht Opfer sein deines Alltags, deiner Arbeitszusammenhänge, sondern mächtig sein. Du kannst deine Geschichte erzählen.
Ausdruck von Freiheit eigentlich, oder?
Das ist ein Ausdruck, eine Sehnsucht vor allem nach Freiheit, klar. Ja.
Lustig, weil mir ist gerade das Bild aufgekommen, eigentlich, sagen wir mal, früher so Handwerker, oder? Die waren fähig halt auch, mein Opa war ja, also ist ja Schreiner oder war ja Schreiner. Und naja, der konnte Küchen bauen und logisch hatte er seine ja auch gebaut. Mit Stolz, oder?
Ja.
Und dann hatte ich jetzt vorher gerade das Bild irgendwie, okay, wir sind Wissensarbeiter. Und unser Ausdruck ist halt, dass wir eben Wissen ordnen und die Ausdrucksform von Wissen ist in irgendeiner Form, sage ich mal, schreiben, reden, filmen, halt die Medien, die es da gibt, die das halt irgendwie konservieren können. Und deswegen müssen wir quasi, wie der Opa die Küche macht, müssen wir quasi das Buch machen, weil wir fähig sind und weil es halt wie ein Extrakt ist von dem, was wir vielleicht den ganzen Tag in einem Kontext machen, wo wir vielleicht noch nicht ganz aufgehen. Aber ich meine, dem Opa seine Auftragsküchen waren vielleicht auch nicht immer nur cool, oder? Ob's vielleicht so
ich meine, du hast natürlich auch bei einer Küche hast du das Ergebnis, dass du anfassen kannst.
Naja, immer, ja. Eben. Aha. Genau. Und wäre es dann vielleicht das, dass die Menschen quasi sich nach dem Anfassen sehnen?
Also sie sehnen sich mit metaphorischen Sinn schon nach dem Anfassen, aber du fasst dann deine eigene geschlossene Geschichte an. Oder wenn du jetzt keinen Roman schreibst oder keine Autobiografie oder so, sondern wirklich ein Sachbuch, dann fasst du sozusagen deine Kompetenz für ein bestimmtes Thema an, wenn du ein Buch geschrieben hast, also ein Sachbuch, ja. Mhm. Und vor allem fasst du etwas an, was einen Anfang, um nochmal darauf zurückzukommen, eine Mitte und ein Ende hat. Und dadurch hast du natürlich auch etwas sozusagen als Wissensarbeiter, hast du eben davon diesen Begriff benutzt. Du hast aber dann quasi wie dein Großvater als Küchenbauer, hast du deinen Stoff, dein Material durchdrungen. Mhm. Ja. Und in der Praxis oder im Alltag ist es ja oft so, dass man seine Fähigkeiten anwendet, aber die diffundieren dann auch wieder. Es bleiben immer lose Enden in alle Richtungen verteilt. Mhm. Ja. Und das Buch bindet alle diese Enden zu einer Geschichte zusammen. Das ist natürlich auch nur eine mögliche Geschichte, das ist ja nicht die letztgültige Wahrheit, aber es gibt dir natürlich dadurch sehr viel Befriedigung.
Ja, lustig finde ich, dass doch jetzt auch viele, ich habe mir gerade überlegt gehabt, wenn es jetzt das Buch nicht gäbe und es gäbe nur quasi das elektronische Buch, oder? Das E-Book.
Ja, ja.
Ob wir gleich viel Lust drauf hätten, weil ich jetzt schon auf so einen Trend sehe, dass ja auch viele ihre Blogs schlussendlich irgendwie in ein Buch umnudeln oder umwandeln. Das finde ich total lustig, weil es reicht scheinbar nicht zu manifestieren mit Bits und Bytes, obwohl es vielleicht ein super gelesener Blog ist, aber irgendwann kommen doch diese Best-ofs oder es gibt eine Serie quasi wie Kolumnen, ist auch sowas. Kolumnen, die in den Zeitungen ist, aber irgendwann muss dieses Buch noch her. Aber es interessiert mich jetzt eher quasi dieses Digitale, habe ich mir jetzt gerade gefragt, ob das ein Spezifikum ist.
Ich glaube nicht, dass das, also ich neige ja auch eher zum Haptischen, also ich habe angefangen E-Books zu lesen, hat mich aber nicht so, im Urlaub finde ich das ganz praktisch, weil man die Bücher nicht rumschleppen muss, aber ich bin aber da sehr oldschool, also ich mag das in der Hand zu haben, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es auf das Trägermaterial sozusagen ankommt, sondern das Bedürfnis sehnt sich nach der geschlossenen Geschichte und nach der Geschlossenheit, nach einem Anfang, nach einem Mitte und nach einem Ende. Und das kannst du natürlich auf E-Books genauso haben.
Ja,
wenn du jetzt, du hast angesprochen die Kolumnen oder sowas. Ja. Also da ist es ja auch wurscht, ob das jetzt eine Zeitungskolumne ist oder ein Blog-Eintrag oder eine Online-Kolumne. Das ist eigentlich egal. Das ist, glaube ich, dann einfach nur, das ist ja kein geschlossener Text in sich, sondern das ist eher, würde ich sagen, um das ein bisschen
Sammlung.
Ja, das ist dann irgendwie auch eine Frage der Eitelkeit, dass man das gerne sozusagen das, was man so im Alltag so fabriziert, dass man das schön zusammen jemandem in die Hand drücken kann oder auch sich selbst angucken kann, auch als Beweis, was man alles so gemacht hat. Das würde ich aber noch einen qualitativen Unterschied machen zwischen diesem Buch oder dieser geschlossenen Sammlung und einer Geschichte, die wirklich ein Thema oder ein Stoff, ein Etwas von A bis Z durcherzählen.
Mhm.
Ich bin schon Fan von der Vorstellung des Bogens und dann folgt auf den Anfang etwas,
ein Ende.
Was dann im Idealfall ein Ende nach sich zieht. Ja.
Dass mal Ruhe ist, oder? Dass nicht jedes Mal geht es wieder von vorne los.
Ja, richtig. Und es ist ja so, beim Schreiben oder auch bei Filmen wird ja gesagt, das Ende ist dann gegeben, wenn die Geschichte auserzählt ist. Ja, also gut, bei Serien, jetzt gucken wir alle Netflix und so und jetzt hat man serielles Erzählen und da machen die das Ende der Serie, bauen die natürlich so, dass es immer weitergehen könnte.
Mhm.
Aber trotzdem gibt es da ja auch so eine natürliche Biografie einer Geschichte und da wird ja auch gesagt, nach 7 Staffeln ist eigentlich eine Figur völlig auserzählt. Ja.
Ist das so eine Regel? Nach 7?
Ja, heißt es schon so, ja.
Ah, spannend. Ja, weil das merkt man ja sehr oft. Also, aber lustig finde ich ja, aber innerhalb von den 7, finde ich, spürt man verschiedene, sag ich mal, Rhythmen. Manchmal gehen ihnen die Ideen nach der 3. Staffel aus und du hast so komische Füll, so eine Füllstaffel, die irgendwie nie wirklich so in Stimmung kommt, aber plötzlich ist die 5., aber kommt das Feuer doch nochmal. Das finde ich ja schon auch noch spannend. Aber eben, dieses Verlängern, ich finde halt auch, warum das so kommerziell getrieben sein muss, spürt man, wir sind ja unterdessen medial geschulte Wesen, dass wir merken, okay, da müssen sie jetzt wieder verlängern.
Da müssen sie wieder verlängern, ja.
Spannend. Ja, aber irgendwie lustig. Da fällt mir aber noch was ein. Der Freddy von mir im Team ist ein großer Game of Thrones-Fan und er hat auch gesagt, die letzte Staffel, ich habe es nie geschaut, aber die letzte Staffel ist ja nicht geschrieben vom Meister selber, sondern das war quasi dann wie von der Produktionsfirma oder vom
Der wurde nicht fertig, der Hauptautor.
Ja, genau, weil der hat gesagt, ich gebe mir nämlich jetzt die Zeit, dass das gut ist. Und das war so lustig, weil die Fans scheinbar ja alle gesagt haben, es ist einfach so schlecht. Es ist einfach nicht er.
Ja, ja, siehst du? Da kann man nämlich sehen, das ist, finde ich, ein super Beispiel dafür, dass du natürlich also auch bei solchen industriellen künstlerischen Produkten, wo es natürlich dann auch Zeitfenster gibt und Zeitdruck. Und natürlich muss das dann fertig sein. Aber es gibt eben einen Punkt, wo man sagen kann, so, du kannst es aber eben nicht erpressen. Wenn es nicht geht und wenn man eine große Sage abschließt, gut, habe ich jetzt noch nicht so in den verschiedenen Staffeln und so weiter geschrieben und gedacht, aber natürlich kann ich mir vorstellen, dass dann nochmal sich alles ganz neu zusammenfügt und dann dauert es vielleicht ein bisschen länger und dann muss man diese Zeit eben auch zugestehen. Also in dem Fall wurde es nicht zugestanden und das fand ich dann schon interessant, dass dann die Leute sagen, obwohl die Zuschauer und die User, wie man sagt, darauf danach ungeduldig gewartet haben, dass sie dann zu sagen, nee, ist aber nicht gut geworden.
Nee. Und lustig ist, dass sie, das Hauptthema war scheinbar die Zeitsprünge, also die Zeitreisen. Weil irgendwie scheinbar brauchst du von einem Ort zum anderen, sonst in den früheren Staffeln eine ganze Staffel, dass du irgendwie von Stadt 1 zu Dorf X gereist bist und plötzlich waren das aber irgendwie quasi in der 20 Minuten waren die plötzlich dort. Und das ist lustig, weil die Zuschauer einfach auch den Rhythmus übernommen haben, eigentlich von der Serie vorher, also von den Serien vorher und dann aber quasi dieses Schnelle total wahrgenommen haben, das dass das und das als Unlust wahrgenommen haben, weil dieses Wandeln oder dieses ewig Brauchen von A nach B
eben. Das ist ja interessant, weil jede Geschichte hat ja ihren Rhythmus und ihre, davon habe ich vorhin gesprochen, von den eigenen Gesetzmäßigkeiten, die man interessanterweise manchmal erst merkt, wenn man sie bricht. Also wenn man, wie in dem Fall, plötzlich eine ganz andere Zeitspanne hat, um von A nach B zu kommen, dann merkt man das und die Leute sind dann doch eben gewöhnt, das anders. Und das muss dann die Geschichte, die muss, wenn man jetzt nicht bewusst mit verschiedenen Brüchen und so weiter arbeitet, aber wenn man eigentlich im Rahmen der Dramaturgie bleibt, sollte man bestimmte Sachen, die man am Anfang eingeführt hat, dann auch beibehalten. Mhm. Und das ist eben auch das Schwierige am Enden, weil du dann nämlich, weil eine Geschichte ist wie ein Stück Material, ja, das ist oft, stellt man sich das nicht so richtig vor, aber das zwingt dich dann auf eine gewisse Art und Weise zu erzählen und du hast dann nicht mehr die Freiheit wie des totalen Anfangs, weil du einfach im Hintergrund 80% deiner Geschichte hast und ich weiß nicht, welcher schlaue Kopf das mal gesagt hat, aber zum Schluss des Buches schreibst du mit Handschellen. Also du bist sozusagen, dein Erzählradius wird immer geringer, weil es immer klarer, worauf es hinauslaufen muss, um nicht unstimmig zu werden.
Okay. Und das hast du auch so erlebt bei deinen Romanen?
Ich habe das so erlebt, aber gleichzeitig habe ich das auch als große Freiheit erlebt, weil natürlich, wenn an einem bestimmten Punkt klar ist, worauf es hinausläuft, dann hast du natürlich schon viele Knoten und schwierige Stromschnellen und so weiter hinter dich gebracht und dann geht's auf der einen Seite leichter, auf der anderen Seite ist es aber auch so, du bist auch in so ein Korsett eingezwängt, das muss jetzt so und so sein. Mhm. Ja. Und das kann dann wieder manchmal auch schwieriger sein, also ist ein bisschen doppelbödig.
Das ist lustig, mir fällt auch irgendwie so der Gedanke auch noch ein, jetzt so in unserem Metier, in der Kommunikation auch, wo du ja auch drin bist, die ganze Geschichte, also das ist ja noch schneller auch. Also das hat einen Rhythmus, sage ich mal, der wird ja wie einfach auch vorgegeben. Du kannst diesen, sage ich mal, Lustwandeln oder Gedanken nachreisen, ist ja rare Ware geworden.
Ja. Genau,
Briefing kommt, komischerweise ist immer vorher viel Zeit verloren gegangen, in dem Moment, bis so ein Briefing dann an die Agentur kommt. Oder wir haben jetzt manchmal das Glück, dass wir ein bisschen früher drin sind, weil wir wie beratend da sind, also dass wir diesen Beratungsaspekt, der hilft uns, früher dabei zu sein. Und ich weiß noch, als früher als Agentur war immer der Anspruch, möglichst früh dabei sein zu dürfen. Aber es muss dann immer so schnell gehen. Und spannend ist, dass eigentlich mit dem Storytelling jetzt auch, und das ist das Geschichten erzählen, ob es corporate oder nicht, eigentlich dem ja wieder Sorge getragen werden sollte, dass man eben diese Zeit durchaus hat, weil die Geschichte eben nicht besser wird, nur weil sie jetzt unter Stress. Also das können wir fast vergleichen mit dem, was du gesagt hast, diese Kritiken in der Zeitung, die halt eben jede Woche kommen müssen, versus Buch schreiben.
Ja.
Und ich glaube, es fällt den Firmen, so wie es wir auch erleben mit Text, einfach schwer, dass sie Zeit geben, weil da drückt immer irgendwie ein anderer Rhythmus, der ist aber konträr sehr oft zum Geschichtenerzählen. Oder weißt du, wie du jetzt so dieses Content-Thema?
Also ich glaube, es gibt ja ein Missverständnis bei Menschen, die nicht schreiben. Aber ich meine, wenn man ein Konzept macht zum Beispiel, und wenn man im guten Rhythmus ist, dann kann man ja ein Konzept ziemlich schnell machen. Also ein gutes Konzept auch nicht so super schnell, aber man glaubt ziemlich schnell mit einem guten Konzept viel schon von der ganzen Umsetzung sozusagen erledigt zu haben, weil das Konzept ja schon so ziemlich gut ist. Mhm. Und ich glaube, dass es dann ein Missverständnis gibt, dass dann gesagt wird, naja, jetzt muss man es nur noch schreiben. Und dieses nur noch Schreiben, diese Haltung, dann sagen die einen, naja, ich bin nicht so der Schreiber, aber die anderen schreiben ja gern, die können das auch besser. Aber dann wird dann an diese, die angeblich besser schreiben, die Heranforderer sozusagen der Anspruch gestellt, ja, die können das, die müssen das eben auch schnell machen. Und dann würde ich schon auch sagen, dass das ein Trugschluss ist und dass das keine wertschätzende Arbeit des Schreibens ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, klar, man kann jetzt nicht in jedem Arbeitskontext erstmal 3 Stunden spazieren gehen und die Dinge ganz langsam, also auf eine gewisse Art und Weise generiert natürlich auch, ich habe jetzt über das Romanschreiben gesprochen, das ist ein bestimmter eigener Rhythmus, aber wenn ich manchmal auch für Unternehmen arbeite, dann arbeite ich natürlich auch schneller und aber trotzdem braucht alles seine Zeit. Der Spruch ist schon nicht von ungefähr, hat er überlebt aus der alten Zeit.
Ja. Und er hat gut überlebt.
Ja, hat gut überlebt und das stimmt ja auch. Also du kannst nichts erpressen. Ich meine, du kannst natürlich mit ein bisschen mehr Druck machen mit der anderen. Ja. Du kannst sozusagen durch bestimmte Rhythmen und durch bestimmte Rituale etwas hervorkitzeln, aber wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht.
Aber ich meine, das kenne ich jetzt aus dem Unternehmertum. Ich meine, du kannst noch so die ganze Willenskraft, aber die hat auch einfach immer ihr Ende. Ja? Also irgendwo geht es einfach wie nimmer. Ah, da ist ein Ende, schau. Da ist es ja. Die hat ihre es gibt eine Endlichkeit im Willen, in der Willenskraft. Weil du kannst einfach den Tag erwischen, der es dann nicht will mit dir. Und dann kannst du nichts machen. Und dann kommt eben die Phase, glaube ich, von diesem Loslassen und auch warten und halten und wach bleiben, beobachten, aber du kannst eigentlich nichts wirklich beeinflussen.
Ja, ich finde das aber auch ein guter Prozess, weil sonst würdest du ja auch größenwahnsinnig werden. Ja? Weil du hast eine Idee.
Regulatorium,
Bitte?
Ein Regulatorium eigentlich, oder?
Genau, das ist eigentlich wie sozusagen ein Feedback. Also du hast eine Idee und dann musst du aber ja diese Idee, der Umsetzungsprozess, der geschieht ja im Austausch mit der Realität, mit dem Außen. Mhm. Ja, und das Außen, das hat ja auch wieder eine Eigengesetzlichkeit. Und also deshalb, die Idee ist ja eigentlich letztlich auch nur, oder den Willen, von dem du gesprochen hast, das ist ja gewissermaßen eine gerichtete Idee und das ist ja wie so ein Pfeil und den hast du abgeschossen. Aber der muss dann sozusagen erstmal ankommen und dann kriegst du die Antwort. Ja? Und das ist ja mit diesem Loslassen gemeint, was dann passiert, also was das für Prozesse sind. Mhm. Weil sonst würdest du ja nur mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, ja? Nee. Wenn es nicht weitergeht. Und
also was wir auch tun. Also wir Menschen akzeptieren ja nicht einfach nur, weil es gerade so will. Also es gibt durchaus so Opponenten, oder?
Ja klar, natürlich. Man denkt ja, man ist ja auch Opfer seines eigenen Zeitmanagements und denkt, ich muss das jetzt muss aber das passieren. Mhm. Und dann schlägt man mit dem Kopf gegen die Wand und bis man denkt, nee, also ich fühle mich dann auch immer, es ist jedes Mal so, ich merke, ich kann unter Druck, kann schon mehr leisten, aber es gibt einen Punkt, wo ich sage, nee, jetzt muss ich wieder runterschalten. Mhm. Und dann öffnet sich sozusagen durch eine innere Öffnung, öffnet sich dann auch äußerlich was und dann geht es schon weiter.
Was mich jetzt eigentlich auch immer wieder mit dem Thema vom Anfang interessiert hat, wir haben jetzt ein paar Sachen gehört jetzt aus deiner Profession, aber was sagst du so allgemein, hast du das Gefühl, braucht es eigentlich zum Anfangen?
Zum Anfang braucht es Ruhe und Zeit. Also ich kann das jetzt aber nicht von meiner Profession trennen. Also das sind zum Anfang braucht es Ruhe und Zeit und Konzentration natürlich. Und den Willen, von dem du gesprochen hast, man muss es schon wollen. Mhm. Ja. Aber es fordert eben auch Geduld.
Schön.
Man ist nicht allein auf der Welt.
Nee. Sehr schön. Du, abschließende Frage noch, weil das frage ich alle momentan, das interessiert mich so. Warum stehst du am Morgen auf?
Warum ich am Morgen aufstehe? Weil das Leben schön ist und es mir Spaß macht. Weil ich liebe Menschen um mich habe, die ich freue, mich zu sehen und zu begrüßen und weil ich etwas tue, was mir Spaß macht.
Reflect. Digitale Schmiedegespräch mit dem Florian Wieser.